Und nun wollen wir heute aus Johannes 7 dieses Wort Jesu noch lesen. Johannes 7, die Verse 37 bis 39. Wir sagten schon gestern, eigentlich hätte dieses Wort an den Anfang unserer drei Predigten gehört. Denn das ist die erste Aufforderung von Jesus, dass wir ihn aufnehmen sollen und dann der Geist Gottes von unserem Leben in großen, weiten Strömen fließt. Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürste, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und damit wir wissen, was Jesus gemeint hat, müssen wir jetzt den letzten Vers auch noch lesen. Das sagte Jesus aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Sind wir wieder am gleichen Punkt, dass durch den Glauben wir den Geist Gottes empfangen? Die einzige Voraussetzung, die auch Paulus im Galaterbrief immer erwähnt, gestern zitiert, habt ihr den Geist empfangen durch irgendwelche Praktiken oder durch die Predigt vom Glauben? Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. In meiner Jugend hat mich ein Buch ungemein begeistert. Das kann ich bis heute nicht vergessen, das hieß Flug in die Hölle. Das war ein Flieger namens Hans Bertram, der hat den Plan gehabt, mit einer einsitzigen Junkers mit Wasserkufen unten dran die Welt zu umrunden. Das Unternehmen ist dann gescheitert an der Wüstenküste von Australien, irgendwo in der Wildnis hat er notlanden müssen. Und er war nun 50 Tage in dieser glutheißen Hitze. Und ich habe das versucht, als junger Kerl mir so richtig vorzustellen. Das war da beschrieben, wie das ist. 50 Tage ohne Wasser und doch im Wasser zu sitzen, aber das war ja nur Salzwasser. Wie er dann schließlich von den Tragflächen den Tau geleckt hat, wie er vor der brütenden Sonnenhitze Zuflucht gesucht hat, im Schatten unter den Flügeln, und wie dann diese Halluzinationen ihn dauernd täuschten, wie er plötzlich wie wild zu kichern anfing und zu lachen, weil er plötzlich Wasser fließen hört, und dann läuft er ein paar Schritte und dann fällt er und da ist gar kein Wasser. Das sind nur Sinnestäuschungen gewesen. Er sieht plötzlich vor sich, wie er an eine frische Quelle kommt, und er sitzt doch hier in der Wüste und hat kein Wasser. Und dann endlich findet ihn einer der Eingeborenen dort und eine beispiellose Rettungsaktion kommt in Gang und sein Leben wird gerettet. Aber das mit dem Durst, das habe ich seitdem nie mehr vergessen können. Denn das ist mir immer wieder ein Bild für den riesigen Durst, den heute die Menschheit hat nach Leben. Alle Menschen laufen los und sie haben nur die eine Sehnsucht, sie schaffen und sie mühen sich und sie rackern sich ab und sie haben Pläne. Und bei uns, die wir so im Überfluss und in der Fülle leben, kommt das ja noch zu den merkwürdigsten Blüten. Man spürt das ja in unseren Tagen, dass eigentlich keiner um uns her sagen kann, ich habe das Leben gefunden. Alle sagen, ich such's noch. Ja, wenn ich mal nicht mehr im Arbeitsprozess drin stehe, aber die im Ruhestand sind, sagt, du kannst ja froh sein, wenn du Arbeit hast, das erleben. Nein, das ist nicht Leben. Ich suche Leben und wir dürsten danach. Die Jungen sagen, wenn ich mal älter bin und wenn ich mal meine Wohnung habe, wenn man Wohnung hat, dann will man verreisen, dann sucht man irgendwo im Ausland, dann will man in Palmenstränden suchen, dann kommt man wieder unerfüllt zurück. Wo ist denn das Leben? Man sucht in einer rastlosen Gier nach der Lebenserfüllung und findet das Leben nicht. Und wenn man oft die Klagen der Leute anhört, muss man ja den Eindruck haben, die Menschen leben in einer Wüste. Obwohl man eigentlich alles hat, was das Herz begehrt. Aber das Leben ist so schwer, das Leben ist so traurig, ich bin so unerfüllt. Und darum kann auch keiner sich mehr festlegen, da sagen, Menschen plötzlich nach Jahrzehnten Ehe, jetzt stinkt mir's, ich will noch mal ausbrechen, ich will noch mal allein sein, ich will mein Leben noch mal selber gestalten. Und die, die allein sind, sagen, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich suche einen Menschen, an den ich mich hinhängen kann. Und wir merken, alles, was wir aufnehmen, kann unseren Durst nicht stillen. Die Güter, das sagen wir dann immer so, ach, das ist ja eigentlich gar nicht. Und man nimmt ja später nichts mit, wenn man stirbt. Und trotzdem haben wir so viel zusammengesammelt. Der Durst ist so schlimm. Man sucht und sucht und sucht. Ist ja ganz ähnlich mit diesem Durst wie mit der Alkoholsucht. Warum trinkt man denn? Weil der Durst nicht zu stillen ist. Der Durst ist ja nur kurze Zeit zu stillen. Und wenn dann Menschen aus dem Delirium wieder aufwachen und eine kurze Zeit vergangen ist und der Kater voraus ist, dann wacht der Durst wieder auf. Das Schlimme ist, dass er unstillbar ist. Da gibt es so einen Schlager, der sagt das ganz super. Ich wünsche mir einen Biersee so groß wie der Schliersee und ich wäre ein Fisch. Nicht? Mein Durst ist so groß, dass das, was mich füllen sollte, nicht weit genug sein. Besser kann man es nicht beschreiben. Und in einem Dorf auf der Schwäbischen Alb, da war ein notorischer Säufer, der hat einmal ganz traurig gesagt, ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Die reden immer von meinem Trinken. Aber keiner kümmert sich darum, dass ich so einen großen Durst habe. Das ist das Problem. Der Durst. Jetzt trinken, durstig sein und dass es nichts gibt, was hier eine Sättigung bietet. Und das ist nur ein Teil des großen Lebensgefühls, der Sehnsucht. Und jetzt tritt Jesus hin und sagt, wer Durst hat, ganz allgemein, wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Ja, das ist unerhört. Das sind doch zwei Ebenen, sagen wir, das geht doch nicht ineinander, die Leute. Die suchen noch was ganz anderes. Und wir Christen haben uns ja längst auf den Leim, wir sind denen längst auf den Leim gekrochen und haben gesagt, ja, ja, das sind zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist Glauben und das andere sind die praktischen Lebensnöte. Und wir haben gar nicht mehr begriffen, dass das eine und das andere doch ganz eng zusammengehören. Die Menschen suchen sich nur Ersatzbefriedigung, weil ihre ganze Lebensfülle nicht mehr da ist. Was ist denn die Ursache unseres Durstes? Dass wir von Anfang an, von unserer Geburt her, von Gott getrennte Leute sind. Wenn wir mit anderen drüber reden, dann sagt er, jetzt fängt es schon wieder an. Ja, da müssen wir davon reden. Das ist die Ursache unseres Unerfülltseins, unseres Sehnens. Am tollsten ist das im Psalm beschrieben, Psalm 42. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Das kann man ja nur verstehen in den heißen Wüstenländern, wo Tiere Durst haben und schreien in ihrem Durst. Ich weiß nicht, ob sie mal richtig Durst gehabt haben. Wo sie sagen, ich halte es nicht mehr aus, die Zunge ist geschwollen, mein Mund ist trocken, ich brauche jetzt irgendetwas. Ich muss jetzt einfach bloß trinken, trinken, trinken. Das ist ja heute das Rezept. Sehr typisch, dass wir auch vielen jungen Leuten einfach sagen, man muss eben seine Sehnsüchte ausleben. Die jungen Leute sollen ihre großen Wunschträume versuchen zu verwirklichen, obwohl wir sagen, sind doch alles utopische Halluzinationen, die nichts bringen. Und das ist bei uns so, dass man immer meint, man kann es hektischer gar nicht mehr steigern, dass man sagt, man darf alle Tabus brechen, man darf alle Gebote zerbrechen, man darf alles auf den Kopf stellen, alle Lebensziele. Vielleicht finden es die Jungen, was die Alten nicht gefunden haben. Und immer noch die heimliche Sehnsucht, unsere Jungen sollen es ein bisschen besser haben, als wir es gehabt haben. Vielleicht kommen die dem Geheimnis des Lebens auf die Spur. Nein, das, was der Psalm sagt, ist richtig. Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich das Angesicht Gottes sehen darf? Es gibt keine Erfüllung aller Menschenträume. Wohin wir auch gehen, werden überall wieder nach kurzer Zeit enttäuscht, leer zurückkommen und Neues suchen. Außer wenn Gott uns Befriedigung schenkt. Und das hat ja Jesus so einmalig in diesem Wort hier beschrieben. Es war beim Laubhüttenfest. Und Jesus wartet, bis dieser höchste Festtag, der siebte Festtag, kommt. Das war für jüdische Festpilger schon besonders. Wir haben einen zweiten Feiertag heute, aber die wollten sieben feiern. Und die lebten dort mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrem ganzen Gefühl, mit im Heiligtum, wenn die Priester die Gebete darbrachten, wenn Gott angebetet und gepriesen wurde, wenn die Psalmlieder erklungen sind und dann am letzten Tag immer noch die Erinnerung an den Wüstenzug des Volkes Gottes durch die Wüste dieser Welt. Und da haben sie all die Bedrängnisse, die Leiden, die Ängste, die ihnen zu Hause wieder begegnen, gesehen. So müssen wir doch durch die Welt gehen. Und so wie viele von ihnen schon wieder Angst haben vor morgen, was kommt denn da? Da ist die Prozession hinuntergegangen zum Teich Siloa. Es war ein glutheißer Tag. Es gibt nicht viel Wasser oben auf dem Berg, aber unten im Teich Siloa, da fließt die Gihonquelle hinein. Und da hat der Priester eine Kanne geschöpft und dann lief man hinauf. Und dann hat der Priester diese Kanne Wasser über dem Brandopferaltar ausgeschüttet. Und dann schrie alles Volk begeistert: Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Die alte Gottesverheißung: Unser Gott hat Wassers die Fülle. Bei Gott kriege ich Sättigung, bei Gott kriege ich Befriedigung. Er ist die Antwort auf mein Sehnen. Und dann war der Gottesdienst aus. Und da gibt es ja so eine Stille, das ist bei uns so kurz bevor die Orgel anfängt mit dem Nachspiel. Und da ruft Jesus hinein, weil er spürt, jetzt gehen die Menschen nach Hause. Und da bleibt das Herz unerfüllt und leer. Und da kommen all die alten Sehnsüchte wieder raus. Das, was alles im Leben einem nicht geschenkt wurde. Das, was Gott einem vorenthalten hat. Was an Enttäuschungen auf uns liegt. Die ganze Bitterkeit, der innere Ärger und der Missmut. Und das haben die Chöre nicht stillen können. Und das hat der Tempelgottesdienst auch nicht wegnehmen können. Und da bleibt eben dieser schreckliche Bruch zwischen Sonntag und Werktag. Jetzt ist das Fest zu Ende. Und dann sagt Jesus: Wer jetzt noch Durst hat, der komme zu mir und trinke. Und da bietet Jesus an, dass er diesen Durst stillt. Ich kann es Ihnen jetzt nur verkündigen. Und ihnen vorlegen und sie bitten: Nehmen Sie Jesus so in ihr Leben auf. Trinken, wie man einen Schluck Wasser nimmt und trinkt durstig und erquickt wird. Es ist gut, dass in der Bibel mehrfach davon gesprochen wird und gerade im Johannesevangelium. Mich gefreut, dieser nordirische Missionar, der gestern da war, der hat als dringendste Bitte, dass er Johannesevangelien braucht für Mazedonien. Da habe ich gesagt, das ist prima, Johannesevangelien, da steht's drin. Vom Durst, das man nehmen muss und Jesus aufnehmen muss. Oder wo Jesus mit der Samariterin am Brunnen sitzt, ist das nicht schön? Eine Frau mit einem wüsten Lebenslauf und das alles zerbrochen. Und Jesus hält sich gar nicht dort auf, wo wir uns dauernd aufhalten, bei Problemanalyse. Warum ist die Frau so unerfüllt und wie kann man der Frau zu einem vernünftigen Liebesleben helfen? Und wir sind ja schon halbe Sexualtherapeuten geworden. Jesus sagt: Trink vom Wasser. Und dann lösen sich die anderen Fragen. Haben Sie noch den Mut, das so simpel zu sagen? Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nie mehr dürsten. Wer Jesus hineinnimmt in seine Not, und das ist zuerst einmal bei uns die Gottesferne, und das sind die ganzen Wunden, die das Leben geschlagen hat, weil wir so viel ohne Führung des lebendigen Gottes und gegen seinen Willen getan haben. Und das sind die ganzen schlimmen Dinge, die geschehen sind, die unser Leben vergiften. Wenn da Jesus hineinkommt und ihnen heute Heilung und Vergebung zuspricht, werden sie erquickt und erfrischt. Wunderbar. Der wird nicht mehr dürsten. Und das ist eben doch wahr, was Jesus sagt. Allen menschlichen Theologien und Meinungen zum Trotz, wie viele haben schon gespottet, es ist doch nur das eine, das not ist, dass ich Jesus aufnehmen muss. Von ihm nehmen, von seinen Gaben. Und er kommt zu mir mit den durchgrabenen Händen und sagt, ich habe für dich gelitten und gebe dir meine Vergebung. Jetzt alles Alte ist weggetan. Und ich halte dich fest an meiner Hand und ich bin bei dir. Und das ist doch gerade wichtig für Menschen, die vom Gottesdienst wieder hinausgehen, zurück an den Platz, wo sie leben müssen, der ihnen so schwer wird, den sie nur empfinden als einen Platz in der Wüste. Das hat Jesus und ich gehe mit. Und er verheißt, dass die, die an ihn glauben, die sich so fest mit ihm verbünden und ihm ganz felsenfest vertrauen, dass die ein Brunnen werden. Ein Brunnen, von dem Ströme lebendigen Wassers fließen. So könnte keiner von uns denken. Wahrscheinlich sind all unsere Erwartungen viel kleiner gewesen, dass wir sagen, Herr Jesus, ich wollte gern hier und da ein Segen sein. Ich wollte gern meinen Kindern oder vielleicht den Menschen, vor die du mich gestellt hast, oder den Leuten, denen ich begegne, denen will ich irgendetwas Positives geben. Jesus, nein, Ströme müssen sein. Ich will Ströme geben. Wissen Sie, was ein Strom ist? Nicht ein Fluss, ein Strom. Schauen Sie mal den Rio de la Plata an. Kilometerweit den Amazonas. Das hat Gott immer wieder gemacht bei Menschen, die ganz fest seinem Sohn Jesus vertrauen und zu ihm gekommen sind, dass Ströme frischen Quellwassers von denen ausgegangen sind, Ströme lebendigen Wassers, die sich ergossen haben in unsere dürre, kalte, dürstende Welt hinein. Was ahnen Sie? Ahnen Sie das überhaupt, was da geschehen könnte, dort wo Sie wohnen, unter den Menschen, unter denen Sie arbeiten? Ganz einfach, weil Sie da sind und der Geist Gottes in Ihrem Leben wirkt. Ich habe mich zuerst gefreut, dass Jesus davon spricht, dass unser Leib die Ströme lebendigen Wassers gibt, der Leib. Wir reden ja wenig von unserem Leib. Das meint doch unsere Hände, unsere Füße, unsere Erscheinung, die ja vielen nur ein Ärgernis ist, unsere Worte, unsere Blicke, die sollen lebendiges Wasser vermitteln. Können Sie das mit Ihren Augen schon? Menschen Mut zusprechen. Durch Ihre Gastfreundschaft, durch Ihr aufmunterndes Wort, durch Ihr Grüßen. Ach, ist das wunderbar. Es geht ja manchmal so, wie man hört, immer wieder, so sind mir oft Menschen begegnet in meinem Leben, die einfach mich erquickt haben. Die waren eine Freude, wenn man sie traf. Da war gar nichts Besonderes, sondern man spürte solch eine Nähe Gottes, die durch ihr ganzes Wesen hindurchdrang. Dass unser ganzes Haus und all das, was wir tun, geheiligt ist dem Herrn und brauchbar wird. Saint-Exupéry erzählt einmal, wie er notlanden musste in einem Wüstengebiet. Er war ja Kurierflieger im Zweiten Weltkrieg. Und er hat schrecklich Durst gelitten mit seinem Co-Piloten. Und erst nach Tagen haben ihn dort Nomaden, so Wüstenbewohner, gefunden. Und dann haben sie ihm von dem Wasser, das die dabei hatten, so nur ein paar Schlucke geben. Und Saint-Exupéry, der das so gut beschreiben kann, der sagt, was ist Wasser eigentlich? Wasser, das ist doch gar nichts, da ist gar nichts drin. Wasser ist eigentlich bloß das, was das Leben zusammenhält. Und genau das ist, was Jesus uns gibt. Da bleibt unser kranker Leib, da bleibt unser schwacher Leib. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund werden und wieder wie ein 14-Jähriger stark werden, aber Gott lässt Sie oft in der alten Schwachheit. Auch Christen haben oft mit Problemen zu tun. Und dennoch ist das wie beim Wassertrunk, den man trinkt, dass der ganze Leib plötzlich von einer neuen Frische, von einer neuen Lebendigkeit erfüllt ist. Dass von diesem Leib Ströme lebendigen Wassers ausgehen in eine Welt hinein, die dürstet nach Leben. Das dürfen die Älteren wissen, dass unsere jungen Leute ganz genau ein Auge drauf haben. Dass sie das sehr wohl unterscheiden können, wenn sie die Bilder der Star-Idole der Musik angucken und dann das Gesicht manch einer alten Frau und manch eines alten Christen sehen.
Plötzlich spüren, da ist mehr von der Lebensvitalität drin, auch wenn der Rücken schon gebeugt ist und man am Stock geht. Da ist eine solche Lebensfrische, eine solche Fröhlichkeit, eine solche mutmachende Freude drin, die Jesus denen gibt, die an ihn glauben. Menschen, die nicht mehr hängen an den vergänglichen Schätzen dieser Welt, sondern die ihren Blick weit hinausrichten, die fröhlich der Ewigkeit zuwandern. Vor ein paar Tagen war ein afrikanischer Staatspräsident in Stuttgart. Und er hat dort eine Ansprache gehalten, die mich schockiert hat. Der Staatspräsident von Uganda, Museveni. Und er hat gesagt, eigentlich habe ich von den Christen nie was Gutes erwartet. Denn in den 60er Jahren, als in unserem Land Idi Amin geherrscht hat, da haben die immer nur von der Ewigkeit geredet. Und seitdem hasse ich die Christen. Denn ich habe viel lieber gekämpft mit der Waffe in der Hand. Und ich bin erschrocken und gedacht, das ist der Mann, der mitschuldig ist an diesem großen Blutbad von Ruanda, der über Jahrzehnte hinweg die Tutsis ausgerüstet und bewaffnet hat. Und er hat dann gesagt, er wolle auch gerne mit den Christen zusammenarbeiten, wenn man real das sieht, dass man die Welt umgestalten muss. Ja, das wollen wir, die Welt umgestalten. Aber nicht mit den tödlichen Mitteln dieser Welt. Nein, das ist es nicht. Und wie der Staatspräsident das Wort gesagt hat, da bin ich erst erschrocken und habe gedacht, war es uns Christen nicht auch oft so, mir selbst so, dass wir immer wieder meinten, wir müssten zu all den Lösungen, die heute in der Welt da sind, auch noch unser Ja dazugeben und nur, dass es Anerkennung findet, dass man jungen Leuten gesagt hat, ja, das ist wichtig, dein Beruf, das ist wichtig, deine Gefühle und das ist wichtig, all das, was du willst, als dass wir ihnen gesagt haben, nur was du für die Ewigkeit lebst, das ist wichtig. Und jeder Tag heute ist ein Tag, der auf die Ewigkeit zuläuft. Ich habe gedacht, ich möchte ganz neu anfangen, wieder die Weltfremdheit zu predigen. Weltfremdheit im besten Sinn, das wird sich nie auflösen in einem Christenleben. Von den erfüllten Träumen und den Sehnsüchten, die man hat. Aber der, wo Jesus gefunden hat, der hat für diese Welt genug gefunden. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch alle Zeit meines Herzens Freude und mein Trost. Und da wird man frei, um die Not anderer mitzutragen, frei, um sich zu verschenken, dass Ströme von unserem Leben ausgehen sollen. Wir haben gestern einen Besuch bei unserer Tochter gemacht. Wir sind auch so im Gespräch draufgekommen, da sagt sie, mir fällt auf, die meisten Christen, die wollen gar nicht mehr, die haben eine Scheu, von Jesus zu reden. Ja, warum? Die sagen, ich kann doch nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ich will mal warten, bis sich eine geschickte Gelegenheit anbietet. Und dann sagte sie, die Mutter von Kindern, sagte sie, wenn ich mich prüfe mit allen meinen Nachbarn, da reden wir über alles, was gerade besonders günstig im Einkaufsmarkt zu kaufen ist. Oder wie schön die Blumen blühen im Garten nebenan. Warum sagen wir nicht mit der gleichen Freude, dass allen Menschen, wie schön dieser Tag ist, weil Jesus da ist. Wie wunderbar das ist, dass er meine Schuld weggenommen hat. Wie fröhlich ich bin, dass er meine Todesfrage geklärt hat. Und wie sicher ich unter seinem Schutz leben kann. Sie sollen Ströme lebendigen Wassers weitergeben. Der Geist Gottes will das durch ihren Leib hindurch tun. Ganz gleich, ob er schon von Falten durchzogen ist, ob er ein jugendlicher Leib ist. Wie alt sie sind, ganz gleich, was es ist, Mann oder Frau, verheiratet oder ledig. Was ist das, wenn Ströme lebendigen Wassers von unserem Leib fließen und viele Menschen durch uns satt werden? Es wird einmal erst in der Ewigkeit die Sehnsucht richtig gestillt werden. Auch das will ich Ihnen sagen. Es wird, solange Sie leben, der Durst nur größer werden. Ich will mich laben an Lebensbächen, einmal in der Ewigkeit. Der Strom, der reine, lautere Strom, der vom Thron Gottes fließt, an dem darf ich all meine Sehnsüchte stillen. Aber heute darf ich schon die Fülle haben und ich will immer mehr von ihm haben, dass ich weitergeben darf in eine hungernde Welt. Da sind so viel Bedrückte, Leidende, Zweifelnde, Zagende, Mutlose unter uns. Menschen, die nicht mehr weiter wissen, denen wir sagen, er führt mich zum frischen Wasser. Ich hab's erlebt. Und ich darf dich mitnehmen. Komm, trink doch. Amen.